Thrillers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
83 Aufnahmeversuche, nein, 3 Jahrzehnte vor der
Webcam. Glotze.
Stimmt. Ist halb mein Verfehlung, halb Verfehlung meiner motorischen Fähigkeiten und halb Alex Verfehlung tatsächlich.
Bitte?
Hallo, ich habe hier aber auch und schon 10 Minuten auf dich gewartet.
Ach, du hast 10 Minuten auf mich gewartet und hast deinen Fehler nicht gefunden.
Ja, da wusste ich noch nicht, dass ich Fehler habe, das war ja das Problem. So, wie ihr es hört, haben wir uns für die dritte Folge der New York Times Liste sogar noch Alex dazugeholt, der in den ersten beiden Episoden noch nicht dabei war und gerade eben auch so aussieht, als würde er gerade noch Hausaufgaben machen, um ehrlich zu sein.
Mach nicht, ich bin dabei, ich bin voll dabei.
Ja, Alex holen wir jetzt natürlich ins Boot, wenn es hier auf die wichtigen Plätze geht.
Jetzt bin ich da.
Wobei ich sagen muss, das habe ich in der Vorbereitung schon zu Dennis gesagt, ich glaube, bei den ersten 5 Filmen der Liste, die jetzt noch anstehen, könntest du wirklich Hausaufgaben machen, weil ich glaube, so viel könntest du da nicht zu beitragen.
Kommt irgendwas mit Mafia?
Auch. Genau, nee. Wir reden nämlich heute weiter über die Best Movies of the 21st Century vom New York Times Magazine. Die ersten 2 Folgen habt ihr schon gehört. Die erste Folge von Platz 100 bis 67, die zweite von 66 bis 34 und jetzt von 33 bis 0. Bis 0 bis 1. Nur um euch kurz abzuholen, wir würden es wieder so machen wie beim letzten Malen. Wir gehen vor allen Dingen auf die Hauptliste ein. Wenn wir den Platz von der Hauptliste abgeschlossen haben, sage ich nochmal kurz auf der Leserliste, welcher Film dastehen würde. Und vielleicht, falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist halt eine Liste, die wurde halt abgestimmt von vielen, vielen Filmschaffenden. Witzigerweise die erste Name, die ich erschienen hier sehen habe, weil ich mit A anfängt, ist Pamela Anderson. Ist vielleicht jetzt nicht die beste, aussagekräftigste, aber auch Leute wie Bryce Dallas Howard, Stephen King, John Lithgow, Julian Moore, Patton Oswalt, Amy Pascal, Molly Ringwald, ganz viele aus dem Filmbusiness haben abgestimmt. Edgar Wright, Sofia Coppola, Pedro Almodovar, Toni Collette, Sofia Coppola, viele, viele dabei. Mel Brooks, hey. Und ja.
Er lebt noch.
Und, was?
Er lebt noch.
Wirklich
Mel
noch.
Brooks
ja?
Lebt noch.
Er ist ja bei Spaceballs echt noch involviert. Wie alt ist der? Ich glaube, der ist über 100, oder?
Er ist definitiv über 90.
Ja, ich dachte so Mitte 90, oder?
Ja, ich glaube schon Ende 90 sogar.
Das ist so krass.
Wir haben noch Internet.
Und
warte mal.
Wie ist vielleicht gerade eben schon.
Und solange Alex schaut, wie alt Mel Brooks ist, frage ich, er ist 99.
Juhu, 99. Und er macht doch einen Film.
Er wird dieses Jahr 100. Am 28. Juni wird er 100.
Jawohl. Sag ich doch, der ist 100.
Ich habe gesagt, er ist 99. Aber egal. Ben, wie geht's dir denn jetzt so?
Ja, also ich habe es vielleicht gerade schon angehört. Ich habe gerade an meinen motorischen Fähigkeiten gezweifelt. Und die Konsequenz daraus ist, ich meine, vielleicht kennen das einige von euch, die Konsequenz ist daraus jetzt, dass unser Hauswirtschaftsrahmen bei mir zu Hause wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Monate nach Bier stinken wird. Wie es halt so ist, wenn man zu Hause eine Bierflasche kaputt macht und es unter alles Mögliche läuft, unter den Gefrierschrank, unter die dreckige Wäsche, unter alles. Ich habe gerade noch versucht, das binnen 10, 15 Minuten sauber zu machen. Man kennt's. Es ist nicht alles sauber. Es wird morgen kleben und vor allen Dingen wird es die nächsten 2 Monate riechen. Und ich rieche es auch hier.
Ich liebe Bier, aber zerbrochenes Bier auf dem Boden stinkt dermaßen und dasselbe ist mir auch schon mal passiert und es ist einfach nur räudig. Und wie ich dir schon geschrieben habe, nur eine zerbrochene Olivenölflasche ist, glaube ich, schlimmer als eine.
Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ich glaube, darüber kann ich sehr froh sein.
Mir ist mal eine ganze Palette Olivenöl runtergefallen auf der Arbeit.
Wollte ich gerade sagen, Gott sei Dank auf der Arbeit, sonst hätte ich gefragt, wie scheiße reich bist
aus
du, dass
30
du
eine Palette Olivenöl hast. Meter Höhe. Fun Fact. Wir haben dann rausgefunden, es heißt auch immer, aus Haushaltsmitteln kann man eine Bombe bauen, ne? Es ist Olivenöl, Katzenstreu und Persil, Flüssigwaschmittel.
An dieser Stelle will ich kurz anmerken, dass Alex von einem Keller aus aufnimmt.
Ja. Naja, gut. Und ich wollte gerade anmerken,
ich will auch noch was
laufen anmerken. Wir jetzt Gefahr, rechtlich belangt zu werden aufgrund dieser Aussage von
Alex? Nee, es war ja ein Zufall. Das bloß nicht in die Sonne stellen, das, ne, das brennt wie Hölle. Das hört ja auch nie auf.
Gut, dann wollen wir einfach mal fortfahren mit dem Platz 33 der New York Times Liste.
Ich will ganz kurz nochmal anmerken, auch wenn meine Stimme jetzt ein bisschen anders klingt, ich bin immer noch hier aus dem Murphy's Egg. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, euch Zuhörern gefällt es jetzt euch besser, meine Stimme.
Also die Testaufnahme, die ich von Dennis bekommen habe, vor dieser Aufnahme, die klang crystal clear. Ich bin mal gespannt, wie das dann ist.
Ja, aber wie die Aufnahme hier heute gestartet ist, besonders bei dir. Ja. Vielleicht ist der Abend hier ein bisschen verflucht. Aber egal, lass uns einfach loslegen und das Beste hoffen.
Platz 33 ist, ja, ist glaube ich in vielen hierzulande nicht so bekannt, obwohl er nämlich ein Berlinale-Gewinner war tatsächlich. Hat 2011, das war das erste Mal, wo mir der Film unter die Augen kam, Nada und Simin heißt er in Deutschland. Der internationale Titel ist A Separation. Und ich muss sagen, ich habe den damals mitbekommen, als der halt die Berlinale gewonnen hatte. Und habe den einfach so gesehen 10 Jahre vergessen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann habe ich immer mitbekommen, dass viele den so hoch jubeln und auch bei vielen Bestenlisten, dass der immer mal wieder auftaucht. Ich habe ihn dann tatsächlich so vor 2-3 Jahren auch geguckt. Oh, weißt du, Dennis, du warst die ersten beiden Folgen schon dabei und ich habe das leider schon viel zu häufig gesagt jetzt in dieser Liste. Ja, ich sehe nicht ganz, warum dieser Bass um diesen Film so groß ist. Der ist okay, das ist ein iranischer Film halt um ja, eine Frau und ein Mann und ich kann es gar nicht mehr so richtig zusammen. Und der ist auch nicht schlecht gemacht, der zeigt auch ein bisschen so die Missstände in dem Land vor allen Dingen. Aber der ist jetzt auch nichts. Sorry, ich red mich hier schon wieder Kopf, wie schon in den ersten beiden Folgen. Ich habe mit dem Film nicht so viele Berührungspunkte bekommen. Alex meldet sich wie in der Schule.
Es ist komplett okay. Es ist komplett okay, wenn du einen Film, der auf der Liste ist, nicht gut findest.
Ja, das ist mal was Neues. Aber es ist kein iranischer Film, oder? Es ist von Exil-Iranern wahrscheinlich ein Film.
Wahrscheinlich, ja. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ist ja meistens so tatsächlich bei Filmen von Iranern, die im Iran spielen, die dann international sind das meistens keine Filme, die von der iranischen Regierung oder Filmstudios unterstützt werden. Das sind ja meistens dann Exil-Sachen. Vor 2-3 Jahren gab es da einen Film, den fand ich richtig gut, im Gegensatz zu Nada und Simin, sorry. Spider? Irgendwas mit einer Spinne.
Spider,
ja.
Ja, der war cool.
Der war wirklich gut. Also weil da fand ich es einfach richtig krass, wie da vorne auch die Rolle der Frau im Iran und sowas auch so ein bisschen angegangen wurde. Den fand ich wirklich gut. Und dann auf Platz 33 der Leserliste ist dann schon ein bisschen was
Kommerzielleres,
genau. Das ist nämlich Gladiator. Aber den hatten wir auf der offiziellen Liste, glaube ich, auch schon, Dennis, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Und ich glaube, wir haben sehr oft über Gladiator hier. Also ich kann zu dem iranischen Film nichts sagen und zu Gladiator haben wir, glaube ich, schon in diesem Podcast haben wir schon öfters über Gladiator, glaube ich, geredet.
Und da wir die Leserliste ja eh nur ein bisschen nebenbei erwähnen wollen.
Geht's weiter zu
wieder, 32. Genau. 32, das ist auch so eine Komödie, die fand ich okay, aber auch nicht mehr als okay. Und die ist dann plötzlich bei vielen, vor allem in Amerika, so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ist Brautalarm, Bridesmaids. Mit Kristen Wiig und Melissa McCarthy und, wie hieß die Braut? Rose Byrne. Genau, Rose Byrne war die Schauspielerin von der Braut. Und der war okay. Und ich sage das Gefühl, bei jedem Film auf dieser Liste, der war okay. Ich würde ihn nicht unter die 100 packen.
Ich habe ihn nicht gesehen und wie gesagt, 2010 waren die Geschmäcker noch für die viele Leute noch ein bisschen anders und ich glaube, dadurch war der halt, hat er einen Zeitgeist getroffen. Wenn er jetzt frisch in den 26, 25, irgendwie in den 20ern jetzt rauskommen würde, würden die Leute sagen, was ist das denn für ein Film?
Bei mir ist halt die Sache, ich mag halt sehr viele Schauspielerinnen, die da mitspielen. Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy ist vielleicht nicht so. Aber wie gesagt, der Film hatte bei mir dann auch nie ganz so den Softspot getroffen. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder Film. Auf Platz 32 der Leserliste hingegen ist ein Film, der genau für mich ist, nämlich Lost in Translation. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Film, über den haben wir auch schon ausgiebig bei den Filmfellers gesprochen, auf Platz 31. Ich glaube, Dennis alleine schon zweimal, ich schon einmal, nämlich bei den besten Openings.
Ich habe auch schon.
Und auch schon bei unzähligen Listen haben wir über diesen Film gesprochen. Es ist The Departed von Martin Scorsese und ich übergebe einfach mal ganz schnell an jemand anderen, damit nicht nur ich hier rede.
Ich habe schon sehr oft was zu diesem Film gesagt. Ihr wisst, dass ich diesen Film liebe. Ich begreife halt nicht, irgendwie am Ende sind alles Maulwürfe oder Ratten. Ja, das ist so ein bisschen der einzige Manko in diesem Film aus meiner Sicht heraus. Und Alex, hast du noch was dazu?
Ja, dieser Film hat mir gezeigt, dass Matt Damon kein guter Schauspieler ist.
Matt Damon.
Ich mag
Matt Damon. Was habt ihr alle gegen Matt Damon?
Ich mag Matt Damon. Ich mochte ihn total. Und dann sehe ich ihn mit Leo zusammen. Und der hat den so dermaßen gegen die Wand gespielt. Ich finde den Film einsame Spitze. Alle Schauspieler, alles, die Story, alles richtig, richtig geil. Außer Matt Damon. Selbst Mark Wahlberg war besser.
Es ist Mark Wahlbergs beste Rolle, wahrscheinlich mit Boogie Nights, meiner Meinung nach. Da stimme ich dir zu.
Matt Damon war in diesem Film scheiße. Ich muss ehrlich mal sagen, er war wirklich scheiße. Es war nicht die Rolle, die scheiße war, er war scheiße in diesem Film.
Sonst er hat einen sehr stoischen, ich finde halt auch, ich stimme dir zu, er hat ein sehr stoisches Gesicht einfach in diesem Film. Man sieht ihm einfach gar nichts an. Richtig. Aber da frage ich mich dann so, ob das vielleicht nicht sogar der Rolle geschuldet ist.
Nein. Alter, nein.
Nee. Doch, ich glaube, das ist eher schon Emotionen, weil ich meine, ja, die Emotionen, das Emotionale und dieses Nervenaufreibende von wegen, weil er unter Gangster ist und eigentlich ein Polizist ist, ist halt Leonardo DiCaprio. Hier, wie hieß er nochmal? Billy Costigan. Billy Costigan,
ja.
Genau. Und dafür ist der Gegenpart mit Damon, muss ich auch nochmal, Colin Sullivan.
Colin, ja.
Genau das Gegenteil von ihm, also diese zwei Gegensätze, die halt sich selber gegenseitig suchen oder wie man das halt hier bei diesem Film dann betiteln möchte. Ich sag, es hat gepasst. Auf der einen Rolle Leonardo DiCaprio und auf der anderen Rolle dieser hölzerne Matt Damon.
Der war ja nicht hölzern, der hätte ja so, also wie ich seine Rolle verstanden habe in dem Film war, er wurde ja aufgezogen, ist dann reingekommen, der hat sich so ein bisschen dieses Abhängigkeit von einem Kind behalten. Wie so ein beeinflussbarer Elfjähriger. Und das hat der halt bis in sein hohes Alter noch gehabt. Der war halt abhängig davon. Der wollte so ein abhängiges, nicht reifes Kind spielen in dieser Rolle. Das hat der aber nicht getan. Das hat der nicht realistisch getan. Der muss ja ein Meister oder genauso gut in der Tarnung sein wie Leonardo DiCaprio. Die spielen sich ja gegenseitig. Leonardo DiCaprio muss bei der Mafia gute Tarnung haben und er muss bei den Bullen eine gute Tarnung haben. Und das macht er einfach nicht. Der spielt das einfach runter wie die Puppe. Wirklich, als wäre er eine Holzpuppe. Er hat immer die gleiche Fresse, er hat immer die gleiche Reaktion und das ist nicht die Rolle. Das ist definitiv nicht die Rolle.
Okay, ich glaube, hier haben wir einen Punkt von Agree to Disagree. Da werden wir wohl nicht mehr auf denselben Nenner kommen. Und da wir jetzt auch nicht Ewigkeiten Zeit haben, mache ich einfach mal kurz weiter. Platz 31 der Leserliste haben wir schon in der Hauptliste besprochen, Dennis und ich, nämlich Before Sunset. Dann kommt Platz 30 auf der eigentlichen Liste und den hat man gerade eben vor zwei, drei Plätzen schon auf der Leserliste. Es ist Lost in Translation und ich habe immer, jetzt geht hier mein Arbeitsrechner links nie mehr plötzlich an, okay, ich lasse mich ganz kurz ablenken und rede weiter. Ich habe bei den Filmfellers schon, auch wie du es schon bei Departed gesagt hast, ich habe bei den Filmfellers schon ganz, ganz häufig über Lost in Translation geredet. Ich mag den Film einfach super gerne. Ich mag das Zusammenspiel von Scarlett und von Bill Murray. Und ich mag vor allen Dingen das Triste, das, obwohl du in dieser flashy Tokio bist, sage ich mal, da auch einige Sachen siehst, trotzdem irgendwie dieses triste Feeling in diesem Hotel da sein, wo du einfach nicht weißt, was du machen sollst, wo du einfach nicht weißt, wie du dich verständigen sollst, was du machen sollst. Und es ist ja ein Ding, vor ein paar Jahren hatte ich ja auch meine Dienstreise nach China. Und ich war ja so glücklich, dass von meinem Arbeitgeber damals so gesehen einfach alles organisiert wurde. Kam da an, ich wurde dahin gefahren, ich musste da rein, ich konnte da was essen, was schlafen, was so. Ich hatte überall jemanden, der mich hinfährt und sonst was. Was großartig ist, weil ganz ehrlich, ich hätte da kein Schild lesen können, ich hätte mich da null zurechtfinden können, ich wäre komplett aufgeschmissen gewesen. Und im Endeffekt ist es ja auch so das, was die Protagonisten hier so ein bisschen fühlen, dann in diesem Film, und aber sich selber halt dann näher kommen. Auf eine, ich sage jetzt mal, nicht romantische Weise. Je nachdem, vielleicht möchte man das auch anders lesen, aber ich mag den Film einfach sehr gerne. Ich weiß, bei Dennis ist es nicht ganz so. Ich glaube, es gilt für jeden Sofia Coppola-Film. Aber vielleicht wollt ihr ja auch noch was zu dem Film sagen.
Also ich habe noch keine Bindung mit Sofia Coppola. Ich habe bis jetzt noch keinen Film, wo ich sage, okay, der ist jetzt so mega cool. Bei Lost in Translation habe ich lange nicht gesehen. Manchmal überlege ich, ob ich mir wieder ihm eine Chance gebe, weil ich denke mir immer so, der wird viel zu doll gehypt. Da sind halt zwei Personen, die halt für eine temporäre Zeit in diesem Hotel da abchillen müssen. Und ich denke mir immer so, wo ist denn euer gottverdammtes Problem? Ja, ihr langweilt euch da. Ich gucke eigentlich da, so habe ich es in Erinnerung, man guckt sich da zwei Leute an, die sich langweilen und das hinausbringen in so einer Lebenskrise oder sowas. Oder ihr Leben dahinter fragen. Es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich denke mir immer nur so.
Der hat einen großartigen Soundtrack.
Oh mein Gott. Genießt es doch einfach. Wie wäre es, wenn ihr rausgeht und euch Tokio anguckt oder irgendwas anderes in diesem Land? Ich meine, andere Leute bekommen es auch hin. Die die sparen Geld, um eine Japan-Reise zu machen und sagen, das ist die tollste Reise ihres Lebens. Und die so, oh Gott, oh, ich muss einen Whisky-Werbespot machen und oh, ich hänge hier so. Nee, also, nein. Vielleicht. Alex, ja.
Meine Bindung zu diesem Film ist auch sehr, 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 wie man den ich nicht kenne.
Du wirst den Whisky trinken, den er da die Werbung macht.
Ich hab keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen.
Auf Platz 30 der Leserliste ist Brokeback Mountain.
Den habe ich gesehen.
Zu dem kommen wir später noch. Platz 29 der Liste ist Arrival von Denis Villeneuve. Und ja, Denis Villeneuve, also He Never Misses, ne? Jeder Film von ihm ist eigentlich ein Glanzstück und Arrival macht da keinen Unterschied. Für viele vielleicht sein bester. Ich finde den auch super. Ja. Ich weiß nicht, ob es für mich sein bester ist, aber ich finde den trotzdem super. Einfach dieses krass Wissenschaftliche, wie an diesen Kontakt mit den Außerirdischen rangegangen wird. Dass es ja auch nicht darauf geht, dass es sofort feindselig ist oder sowas, dass man versucht, mit denen zu kommunizieren. Und dann halt, wie sich das ganze Thema dann auch ausspielt, vielleicht auch, wie einige Szenen dann, wenn man den Film durchgesehen hat, am Anfang, also am Ende dann einzusortieren sind. Es ist ein Film, ich habe den leider, glaube ich, nur einmal gesehen. Ich habe viele Villeneuve-Filme, mit Ausnahme vielleicht Dune, habe ich mehrfach gesehen. Aber ich glaube, die anderen habe ich sehr häufig nur ein- oder zweimal gesehen und den habe ich auch nur einmal gesehen. Und ich glaube, das ist echt so ein Film, den müsste ich nochmal sehen, weil ich glaube, ich fand den damals richtig toll. Und ich weiß, dass ich ihn richtig toll fand. Aber es ist mir jetzt tatsächlich schon zu lange her. Ich glaube, ich muss da auf jeden Fall nochmal ran.
Ich habe den, Alex, willst du als erstes oder?
Mach du.
Ich habe ihn damals in der Sneak Peek gesehen. Also völlig unerwartet und in meinem Originalton und bei so einem Film nochmal auf Englisch. Aber es hat wunderbar geklappt. Aber ich sage mir selber auch, wenn ich ihn nochmal gucken würde, würde mir noch viel mehr auffallen. Und besonders, wenn man ihn durchsieht, also das Ende dann sieht, ich will jetzt nichts spoilern, aber da ist ja ein Element, sage ich mal, ich würde es mal Element bezeichnen, was die Sache nochmal komplett auf den Also während des Films kann man es eventuell merken, aber am Ende ist der Film komplett und du wirst dann viel, viel schlauer. Und was du auch schon gesagt hast, dass dieser Film, es ist ein Film, der extrem ruhig erzählt wird, mit dieser Alien-Kontaktaufnahme, es ist aber auf keine Art und Weise oder eine Minute für mich langweilig gewesen. Es war immer spannend. Und ich finde die Idee, wie jetzt ein Alien aussehen könnte, fand ich cool. Und über diese Thematik Sprache, Kommunikation, also klingt eventuell vielleicht ein bisschen langweilig, wie viel Raum er in diesem Film reinnimmt. Aber auch das haben die spannend rübergebracht. Man saß dann selber da im Kino und hat sich so gedacht, okay, was würde man selber tun oder so? Und natürlich Denis Villeneuve, dazu noch schöne Bilder und einen geilen Sound dazu. Also mir hat der Film wahnsinnig Spaß gemacht, obwohl er so ruhig ist. Also eine richtig geile Umsetzung.
Ich muss sagen, dieser Film hat alte Wunden eines 11-jährigen Alex wieder geheilt, der Contact gesehen hat. Oh. Der Contact gesehen hat und gesagt hat, ach du Scheiße. Das ist gar nicht das, was ich sehen wollte.
Alex, ich will dich jetzt gerade richtig hart umarmen.
Ja. Und dieser Film hat mich so derbe am Anfang an Contact erinnert. So derbe. Also nicht von Inhalt oder von irgendwas, sondern vom Feeling. Aber der hat alles richtig gemacht. Der hat wirklich alles richtig gemacht. Und ich finde diesen Film super und den habe ich gekauft.
Auf Platz 29 der Leserliste hatten wir auf der Hauptliste schon besprochen, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Ja, und dann kommen wir mal zu einem Film, wo ich direkt das Wort abgebe. Auf Platz 28 ist The Dark Knight. Wer übernimmt?
Der beste Teil der drei Teile. Okay, der besten Trilogie kann man Heath Ledger nicht nur ikonisch, überragend. Storymäßig also, geil.
Für mich steht da nochmals höher, er ist der beste Batman-Film überhaupt, von allen Batman-Filmen, finde ich. Das ist meine persönliche Entscheidung. Und ich finde es total verrückt, das war ja 2009, wenn er rausgekommen ist, nee, 2008 sogar, dass wir einfach Zeitzeuge der Filmgeschichte waren, dass eine so legendäre Rolle wie der Joker zu sehen war.
Haben wir die nicht sogar zusammengeguckt?
Nee.
Ist gut möglich. Haben wir nicht?
Ich weiß es nicht mehr, mit wem ich habe den ersten Teil mit dir gesehen, Alex. Batman Begins, genau.
Ja, den zweiten, ich weiß nicht mehr, wen ich im zweiten Kino geguckt habe, aber es war einer der letzten Filme in Niedersachsen, die ich gesehen habe.
Wollte ich gerade sagen, warst du in Wolfsburg?
Mhm. 2009 sein, bin ich dann nach Bayern.
Weil ich war auf jeden Fall in Wolfsburg und ich weiß nicht mehr mit wem, also es kann sein, dass wir das waren.
Ja, ist möglich. Ja, war auf jeden Fall geil. Was soll man da sagen, der ist super geil.
Deswegen also von mir auch nur, ich glaube, wir haben ja vor allen Dingen auch schon an anderer Stelle auch schon über den geredet. Es ist halt einfach wirklich eine Rolle für die Ewigkeit gewesen von Heath Ledger. Und natürlich kam dann noch sein Todesfall dazu, das hat es natürlich noch ein bisschen aufgebauscht, aber selbst ohne das wäre er ikonisch gewesen, einfach, muss man ganz einfach sagen.
Dann wäre der dritte Teil vielleicht besser geworden.
Das stimmt. Wenn er noch da gewesen wäre, wäre der dritte Teil vielleicht anders geworden. Das ist durchaus wahr. Den würde ich
auf keiner besten Liste sehen.
Nein, wirst du auch wahrscheinlich. Ja. Was hier auf keinen Fall.
Also auf der besten Liste nicht, aber ich musste auch noch mal ein bisschen, der war jetzt nicht katastrophal. Das war kein Batman Forever oder so.
Ich glaube, von uns dreien ist Dennis der, den am katastrophalsten findet. Und den haben wir zusammen gesehen, Dennis. Daran erinnere ich mich.
Ja.
The Dark Knight Rises.
Das stimmt.
Nee, auf Platz 28 der Leserliste ist The Royal Tenenbaums.
Den habe ich letztens wieder gesehen.
Oh. Hm. Können wir vielleicht später noch drüber reden? Sag ich nicht, mehr sag ich nicht. Oh. Auf Platz 27 Adaptation, ich glaube auf Deutsch heißt der ganz komisch, der heißt Adaption, genau. Nicht Adaptation, sondern Adaption. So.
Da bin ich raus, das ist gar nichts, der Film.
Von Spike Jonze, geschrieben von Charlie Kaufman, der ja, Spike Jonze und Charlie Kaufman, vielleicht sagt die der Namen was. Das ist so ein Film, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber das ist so ein Film, ich glaube, der ist, und ich mache auch schon seit gefühlt 15 Jahren einen Bogen um den, weil der ist echt so ein Film, der immer wieder auf besten Listen auftaucht, und ich mache einfach einen Bogen um den, weil ich glaube, der ist mir zu.
Ich weiß doch nicht mal, was für ein Film das ist. Also was
der ist mir zu verkopft, zu arzi. Ich hatte ja auch echt schon, es ist ja auch dasselbe, ich glaube, das ist ja dasselbe Duo, Jonesy und Kaufman von Being John Malkovich. Und ich glaube, mit dem hatte ich ja schon so Probleme. Und ich liebe, das muss ich ja dazu sagen, ich weiß, das ist Gondry. Vergiss mal nicht, es ist nicht Jonesy. Aber trotzdem hat es ja auch so einen gewissen ähnlichen Ursprung. Und ich traue mich an Adaptation nicht ran. Und ich weiß nicht, ob der was für mich ist. Ich will es gar nicht ausschließen. Wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann sehe, erkenne ich dann auch, warum so viele den mögen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt wirklich irgendwann sehen werde.
Ich kenne nur das Cover.
Ja, das kenne ich von irgendeinem Meme. Das sieht aus, als hätte mein 30-jähriges Ich mit Nicolas Cage ein Kind gezeugt. Also, Geheimratsecken, rote Haare.
Jetzt raff ich zuerst. Okay, Platz 27 der Leserliste, Dune Part 2.
Ja.
Platz 26 und da haben wir unsere Deutsche in Hollywood zurzeit, nämlich Sandra Hüller mit Anatomie eines Falles. Und ich wiederhole mich nicht, deswegen übergebe ich erstmal an euch.
Ich glaube, Alex hat den Film nicht gesehen.
Ich lehne Alter, ich glaube, nee, das ist... Oh. Nee, habe ich nicht. Ich sag nichts. Also, hol Haut raus. Also,
ich habe den Film gesehen. Ich finde auch Sandra Hüller ganz toll. Aber bei diesem Film musste ich sagen, ich hatte irgendwie meine Probleme, weil ich nicht wusste, was für ein Film ist das denn jetzt eigentlich? Es war ein kompletter Mischfilm. Also einmal war ich komplett raus, weil man sieht dieses Cover. Man sieht ja dieses Cover von dem Film. Ich meine nicht, wo man diese Leiche im Schnee sieht.
Du meinst das, wo die beiden so lachend so gefühlt in der Kneipe sitzen?
Genau, sie sind lachend in der Kneipe und irgendjemand hat da mit so einer Einwegkamera ein Foto geschossen. So ein bisschen, wie ihr es kennt bei How I Met Your Mother, das Intro. So, aber nur ein Foto. Und dann sehe ich, dann wird man hineinversetzt in diese Familie und man denkt sich so, ich fühle mich so unbehaglich. Es ist alles nicht schön, da wie sie wohnen und diese Atmosphäre, dann... ist aber auch die Macher des Films. Ich habe nichts gegen französische oder deutsche Filme. Im Gegenteil, ich gucke mir gerne französische oder deutsche Filme an. Aber bei diesem Film habe ich nie ganz gecheckt, ist es jetzt ein französischer Film? Ist es ein deutscher Film? Ist es ein englischer Film?
Es werden ja alle drei Sprachen gesprochen.
Ist ja die Schweiz noch mit dabei?
Sprechen sie ja alle drei Filme über den ganzen Film ein. Alle drei Sprachen.
Ja, aber teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt, dass Sandra Hüller beispielsweise synchronisiert war. dass sie sich selber synchronisiert hat, dass sie...
Hat sie, glaube ich, auch. In der deutschen Version hat sie sich, glaube ich, selber synchronisiert.
Oh, das ist schrecklich. Das hört sich fürchterlich an. Ich hasse das. Das fühlt sich so falsch an. Richtig billig. Also von der Machart für mich. Und von der Story her, ja, keine einzige Charaktere fand ich sympathisch. Der Junge hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich habe nie gecheckt, wie blind ist dieser Junge. Also ich fand das alles sehr so, ich kam nicht rein und ich dachte so, Leute, ihr wolltet
hier... Hat es dir ja nicht gefallen, 50 Mal Candy Shop von 50 Cent zu hören?
Ja, stimmt, das auch noch. Ich glaube, die wollten da einen ganz coolen Film machen. Bei vielen ist er auch cool rübergekommen anscheinend. Aber bei mir nicht. Ich fand den jetzt echt nicht super gut. Nein, ich fand ihn nicht gut.
Also ich fand ihn gut, aber nicht super gut. Fand ich ihn Top 100 des 21. Jahrhunderts gut? Wahrscheinlich nicht. Aber das habe ich ja hier schon gefühlt so von den 70 Filmen, die wir besprochen haben, zu 50 Filmen gesagt. Also ist bei mir jetzt auch kein neues Statement.
Weißt du, ganz kurz, weißt du, an welchen Film er mich so ein bisschen von der Machart oder an dem Vibe erinnert? Es gibt doch so einen Film mit Jürgen Vogel, wo sie eine Fahrradtour machen, um einen Kumpel nach Belgien zu begleiten oder zu Niederlande, wo eine Sterbehilfe erlaubt ist.
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, den habe ich aber nicht gesehen.
Oh, da ist das auch alles so unbehaglich. Ach, surprise. Auch so unbehaglich. Und diese ganze Fahrradtruppe, die war mir so fürchterlich unsympathisch und sogar eklig. Ich fand die Leute eklig, obwohl sie gar nicht eklig waren wahrscheinlich. Aber ich fand sie, oh, ich konnte sie nicht angucken. Wie er jetzt heißt, der Film, weiß ich nicht. Das ist egal.
Wollt Wenn ihr euch dafür interessiert, googelt einfach das, was Dennis gerade erzählt hat.
Ja, ich werde es noch rausfinden, wenn du das andere vorstellst. Dann.
Ah, Platz 26 hatten wir auch schon in der Hauptliste besprochen. Porträt einer Frau in Flammen in Deutsch, glaube ich, heißt er. Also Portrait of a Lady on Fire. Super Film, hört den letzten Teil, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt. Platz 25 ist Paul Thomas Anderson. Ich glaube, den hatten wir schon zwei, dreimal auf dieser Liste. Hm. War letztes Jahr auch noch mit One Battle After Another. Dann hat jetzt auch seinen ersten Regisseur-Oscar bekommen, endlich. Hat er sich auch verdient. Phantom Thread im Originaltitel. Oh, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Hilft mir einer weiter? Wahrscheinlich ja, nicht.
Doch, warte.
Phantom Thread. Der seidene Faden. Genau. Ich hab schon mal gesagt, es ist bei PTA gilt dasselbe wie bei Denis Villeneuve. He never misses. Also für mich, ich habe so ein paar Regisseure, Villeneuve, Kore-eda, Paul Thomas Anderson, Nolan wahrscheinlich auch noch so, auch wenn, doch, Nolan auch darin. He never misses. Also der macht halt einfach nie einen schlechten Film wirklich. Und der ist kein schlechter Film, den kann man sich
aber angucken. Aber die Story klingt mega langweilig.
Ja, genau, die Story ist halt das, was jetzt nicht so catcht wie bei anderen PTA-Filmen, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem ist der Film immer noch ein sehr guter Film. Er ist in meinem PTA-Ranking eher weiter unten. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das Highlight auch in dem Film ist nicht, wie man es vielleicht denken würde, Daniel Day-Lewis, meiner Meinung nach. Das Highlight in dem Film ist ganz eindeutig Vicky Krieps. Die spielt das so gut, meiner Meinung nach. Aber ich finde halt auch so, dass ich sag das jetzt mal ganz doof, aus einer Cis-Heteroman-Perspektive ist der wahrscheinlich storytechnisch einer der am wenigsten ansprechende Filme von Paul Thomas Anderson und leider zähle ich mich dazu. Aber er ist trotzdem filmisch einfach sehr, sehr gut gemacht und diese Rolle von Daniel Day-Lewis, die er da spielt, die ist auch schon sehr, im Englischen würde man sagen, intriguing, also interessant schon so, dass sie dich mit reinzieht. Ein guter Film, handwerklich super Film. Ich mag einfach andere PTA-Filme mehr. Punkt.
Ich habe ihn nicht gesehen, weil die Story für mich langweilig ist. Und der Film von Jürgen Vogel heißt Hin und Weg, den Film, den ihr nicht gucken müsst.
Okay, siehst du, den Titel, der sagt mir jetzt so gar nichts. Obwohl, ja. Ich glaube, ich die Prämisse schon mal gehört habe. Also ich glaube, die kennen die Trailer oder so. Auf Platz 25 der Leserliste ist die Departed. Haben wir vor ein paar Plätzen drüber gesprochen. Nochmal Spike Jonze. Hatten wir gerade schon bei Adaptation. Jetzt aus dem Jahr 2013 mit Her. Und Joaquin Phoenix hatten wir auch schon ein, zwei Mal auf dieser Liste. Und hier sage ich meinen Standardspruch. Ich wiederhole ihn jetzt nicht. Ihr wisst, welchen Spruch ich meine mit ich mag ihn vielleicht aber nicht so viel. Ist ein guter Film. Auch dasselbe wie bei Phantom Thread ist handwerklich gut gemacht und ich sehe auch, was viele in dem sehen. Ich finde ihn vielleicht einfach nicht ganz so gut wie andere. Aber ich mag ihn. Also es ist kein schlechter Film.
Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal angucken werde. Krass, dass diese Liste so... Ich schätze mal, Alex hat ihn noch nicht gesehen.
Was mache ich mit meinem Leben?
Anscheinend nicht Warhammer die richtigen Filme
40K. gucken. Ich hab's mir gedacht,
ich lese hier mal ein Buch. Platz 24, Inception, auf der Leserliste meine ich. Haben wir auch schon drüber geredet in der letzten Folge. Platz 23, und das überrascht mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Platz 23 ist nämlich Boyhood von Richard Linklater. Und ja, ist ein guter Film, aber sind wir ehrlich, dieser Film lebt vor allen Dingen von seiner Machart, dass sie den über diese lange Zeit mit immer denselben Schauspielern und Schauspielerinnen gemacht haben.
Ja, warte mal, du brichst gerade so runter. Viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen wissen vielleicht gar nicht. Ich glaube, das kann man vielleicht mal mit drei Sätzen mehr beschreiben. Ja, dann
mach du's, erzähl du's.
Also, ich muss mal ganz gucken. Die haben ja wirklich, wann haben sie damit angefangen? 2002. Und bis 2013 haben die wirklich nur 11 Jahre gedreht? Nee, ich dachte, die hätten sogar länger gedreht.
Also wenn sie 2002 angefangen haben, 2014 kam er raus. Also wahrscheinlich so wirklich so 11, 12 Jahre.
Genau, 12 Jahre. 12 Jahre lang einfach die Geschichte eines Jungen, ja, gedreht, deswegen Boyhood, und immer mit denselben Schauspielern. Natürlich bei den älteren Schauspielern hat es nicht so viel ausgemacht, aber bei den Jungen natürlich, der innerhalb von 12 Jahren natürlich viel passiert ist, konnte man halt sehen. Ja, das ist halt dieses Interessante an diesem Filmprojekt. Und ich weiß noch, 2003 hat mir ein Arbeitskollege oder eine Ausbildung, Gott, bin ich alt, von diesem Film erzählt, und ich fand diese Idee wirklich wahnsinnig, und dann ist er wieder in die Versenkung verschwunden in meinem Gedächtnis, und dann 12 Jahre später habe ich ihn dann gesehen und ich sage, Moment mal, von dem Film habe ich vor 12 Jahren gehört, und die haben den Shit wirklich durchgezogen. Und das ist halt eine extrem coole Idee. Ich finde es cool, dass es so eine Art von Film gibt. Es reicht aber auch, wenn man ihn nur einmal macht. Aber Ethan Hawke hat ja noch so eine Art von Film gemacht, einen Dreiteiler, da haben wir auch schon ein bisschen von besprochen. Ist jetzt nicht so meine Reihe. Boyhood fand ich cool. Aber die Story, ja, ist halt ein schönes Drama.
Ja, das ist es halt. Es ist ein gut absolut solides Drama, Genau, es ist ein solides Familiendrama über ein Scheidungskind so gesehen. Oder ich weiß nicht, ob die verheiratet waren oder nicht. Was sich dann halt immer dann auch mal wieder hier und da mit dem Vater trifft und solche Sachen. Darum geht's ja halt letztlich auch. Und deswegen konnte man die das wahrscheinlich auch immer gut einrichten, dass die sich dann halt immer alle paar Jahre oder alle paar Monate getroffen haben, um mal wieder was zu drehen.
Aber eine Sache muss ich sagen.
Und deswegen.
Eine Sache will ich
noch kurz sagen. Sorry, Ben. Darf ich kurz ausführen, oder?
Ja, mach du es mal, ja.
Und deswegen, ich bin ja auch gleich fertig. Und deswegen meine ich halt auch so, das ist halt alles, es ist von der Machart, es ist halt einfach interessant, die Story ist solide, aber deswegen wundert es mich halt so ein bisschen, dass der hier so weit vorne ist. Weil wahrscheinlich ist der hier so weit vorne, weil halt hier vor allen Dingen Filmschaffende abgestimmt haben. Weil die sehen dann halt jetzt so ein bisschen so den Aufwand, der da reingeflossen ist, und bewerten das hoch. Weil wenn du nur den Film siehst, ohne die Machart, wie gesagt, es ist ein solider Film, aber er lebt von seiner Machart. Und jetzt kannst du wieder übernehmen.
Okay, gut, dass du es als erstes gesagt hast. So hat meinen Worten mehr Gewichtung. Denn eine Sache finde ich für diesen Film wahnsinnig stark, und es ist durch diese Machart entstanden. Es ist einer der Filme, die sich noch am meisten echt anfühlen. Wenn du so andere Filme siehst, wo auch so eine Story erzählt wird, denkst du, okay, schöne Story und ja, klar, sonst was. Aber bei dem Film fühlt es sich wirklich echt an, weil du halt diesen Schauspieler oder diesen Jungen wachsen siehst. Und das finde ich ganz cool. Das hat der Film, was andere nicht haben. Durch dieses Element. Okay, lass uns mal einen Film über 12 Jahre lang drehen. Das hat der Film. Ich finde es gut.
Und ich mag Ethan Hawke. Mit Ethan Hawke machst du bei mir meistens nichts falsch. Ich mag den einfach. Platz 23 auf der Leserliste haben wir auf der Hauptliste schon besprochen. Oppenheimer. Dennis, hast du ihn eigentlich mittlerweile gesehen?
Nein.
Nur mal kurz Zwischenfrage. Okay, das wird jetzt ein Running Gag hier überall. Es ist ja schon seit 2 Jahren ein Running Gag.
Hast du Twin Peaks gesehen?
Nein. So, auf Platz 22. Wes Anderson hatten wir vorhin schon kurz erwähnt mit Royal Tenenbaums. Hier mit The Grand Budapest Hotel.
Ich habe einige Wes Anderson-Filme gesehen. Der allerdings fehlt mir noch komischerweise. Und bei Wes Anderson kann man es, glaube ich, ich will mich nicht unbeliebt machen, aber er hat seinen
Stil. Ich werde wahrscheinlich gleich ins selbe Horn stechen.
Er hat seinen Stil, das sieht ja ganz cool aus, aber es ist extrem immer dasselbe.
Danke.
Es ist extrem. Hier bitte ganz kurz. Willst du kurz zwischenbrechen, oder?
Ja, ich will mal ganz kurz zwischenbrechen, weil ich sage auch, Grand Budapest für mich, Hotel ist für mich mein allerliebster Wes Anderson-Film. Ich sage nichts gegen den Film. Der Film ist toll. Der Film ist wirklich toll. Ich habe jetzt aber bei den letzten drei Filmen von Wes Anderson, die gekommen sind, gemerkt so, er macht halt wirklich immer nur das. Und ich will es nicht mehr sehen. Ich fand es bei Grand Budapest Hotel war es sein Peak. Das hat er nirgendwo so gut hinbekommen wie bei dem Film, meiner Meinung nach. Manche würden vielleicht sagen, Royal Tenenbaums, okay, alles gut, kann ich auch mitnehmen. Das war sein Peak, Grand Budapest Hotel, meiner Meinung nach. Aber er macht es halt immer weiter und immer weiter. Und ich fand es beim letzten Film, wie hieß der, der dieses Jahr, nee, letztes Jahr kam, den habe ich dann gesehen, ein der phönizische Meisterstreich. Ja, genau. Boah, ey, den fand ich so scheiße, weil es einfach wieder genau dasselbe war und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich gebe Grand Budapest Hotel alles. Den Film habe ich damals gesehen, das ist so die Geschichte, dass ich ihn damals eigentlich gar nicht sehen wollte und mich eine Freundin damals in Berlin fast dazu drängen musste, den zu gucken und ich fand den nachher super. Aber, und ich skippte den noch, der war toll. Aber ich, ey, ganz ehrlich, Wes Anderson, ich weiß, ich wahrscheinlich kann er ja nicht mal was anderes machen. Das Ding ist, wenn er jetzt was anderes machen würde, würden wahrscheinlich alle kommen und so, das ist nicht Wes Anderson. Und ich denke mir so, ach, mach doch bitte einfach mal was anderes.
Es gibt immer ein Schema. Man hat dieses Kamerabild ist einfach nur ein Porträt. Man sieht jedes Mal immer.
Ist halt auch alles immer so zentrisch aufgebaut.
Ja, genau,
immer so,
alles so symmetrisch. So. Und sagst, du guckst dir nur Porträts an. Ein Porträt nach dem anderen. Also ein neues Kamerabild oder Idee. Nein, es gibt es nicht. Geradezu. Und dann die absurdesten Dialoge. Und natürlich Stories, die tatsächlich so hanebüchen sind oder so abgedreht und natürlich alles, dadurch kann man das ja mit einer Erzählerstimme nochmal sehr viel Poesie drauflegen und sonst was. Hört sich alles an wie ein Hörbuch. Ist wie gesagt einmal wow. Zweimal, oh cool, man freut sich nochmal sowas Schönes sehen und hören. Aber dann irgendwann denkt man sich so, ja, es ist dasselbe und die Story, es gibt eigentlich keine richtige Story hinter dem Film meistens. Es reicht. Es ist genug für mich. Ich kann keine neuen Filme davon sehen.
Also ich mag ja, hier ist den Sisu, für den Life Aquatic of Steve Sisu, ich glaube, die Tiefseetaucher, den mag ich ja auch. Und es gibt ja vor allem so von seinen ersten Flix-Filmen, die viele, die ich mag, aber ich kann seinen Stil nicht mehr sehen. So, Platz 22. Ey, guck mal, Platz 22 auf der nächsten Liste. Überraschung, ist auch The Grand Budapest Hotel. Also, da sind sie sich einmal einig. Ja, und dann kommt wieder Wes Anderson und ich mach's ganz schnell. Ich hab's gerade gesagt, manche mögen Royal Tenenbaums mehr, manche mögen Grand Budapest Hotel mehr. Ich mag Grand Budapest Hotel. Auf Platz 21 ist Royal Tenenbaums, das heißt wohl, die Filmschaffenden mögen Royal Tenenbaums mehr. Es ist nicht mein Liebster. Und alles andere zu Wes Anderson Film habe ich gerade eben gesagt.
Ich auch. Ich
fand das gilt auch für Dennis und Alex, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Dann gehen wir auf Platz 21 der Leserliste. Auf Platz 21 der Leserliste ist Children of Men und kommt noch. Platz 20 der eigentliche Liste. Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street.
Ja, hat Spaß gemacht, da war so unterhalten.
Ja, wir wissen ja. Also ich wollte gerade sagen, wir wissen ja, du liebst Leo, aber das ist halt einfach Bullshit. Wir wissen ja, wir lieben alle Leo. Punkt.
Genau. So. Also ich muss sagen, ich mach's mal ganz kurz. Oder Alex, willst du erstmal was sagen?
Ja, warte, kurz abschließend. Ich finde die Story geil. Ich finde den Bezug, auch wenn das natürlich immer alles ein bisschen aufgeposcht ist zur Wirklichkeit. Diese Kurzerklärung, die Kameraführung, diese ganzen Schnitte, alles drin, das Schauspiel, ich find's geil. Ich mag den Film wirklich sehr. Hat mich noch kein Film. Ich finde, es ist immer ein bisschen ähnlich mit, ob du jetzt hier der große Mr. Gatsby oder sowas guckst von DiCaprio oder sowas in diese Richtung. Du guckst den Film und das ist einfach so ein, ist einfach geil. Wisst ihr, was ich meine? Der dauert immer ein bisschen, zieht sich ein bisschen, aber ich finde ihn gut.
Du meinst einfach, er unterhält einen von Anfang bis Ende.
Genau.
Und er hat einfach zwischendurch einfach legendäre Szenen, die man dann teilweise nachsprechen kann. Szenen, wo man sagt, okay, die sind etwas, da freue ich mich weniger drauf. Und dann, oh, aber in 10 Minuten kommt wieder eine Szene, die ist wieder richtig cool.
Und es gibt nie so ein, es gibt zwar natürlich schwenkt er immer eine Aufmerksamkeit und so, aber fällt nie diese eine Linie, wo du sagst, oh, jetzt gucke ich aufs Handy. Das hast du bei dem Film halt nicht.
Gut, dann will ich kurz die negativen Sachen von diesem Film sagen. Ich hasse mit jeder Faser die Charaktere, die Jonah Hill spielt. Ich will den einfach die ganze Zeit nur in die Fresse hauen, wenn ich ihn da sehe, mit seinem komischen Outfit, mit seiner hässlichen Brille, wie er seine Zigarette da raucht. Und ich weiß gar nicht, Der macht doch am wenigsten und beleidigt doch die meisten Leute am meisten durch. Er ist einfach das abgrundtiefste. Ah, ich hasse ihn. Und was ich in diesem Film auch negativ, das kann ja, dafür kann der Film aber nichts, dafür können die Leute was, die ihn sehen und ihn irgendwie missverstehen. Er will ja negativ über diese ganzen Börsenspekulationen dastehen. Und das tut er halt bei den Leuten aktuell nicht. Die denken halt, wenn sie irgendwo 5.000 Euro in irgendeiner Aktie da investieren, dass sie Wolf of Wall Street sind, benutzen dasselbe Vokabular für diese ganze Scheiße. Und das, was der Film, genau, die Fanbase teilweise, diese Leute, die regt mich so beispielsweise, nein, die regt mich auf.
Da muss ich dich kurz sogar unterstützen. Das halbe Skript von meinem Prof in Modul Kapitalanlagen ist voll mit Memes von Wolf of Wall Street und es wird auch immer wieder in den Chat gespammt, wenn es dadurch bei den Vorlesungen, ich denke mir auch immer manchmal, oh Gott.
Ja, die finden es halt geil. Und man denkt sich so, ja, eigentlich soll das ja abschreckend sein oder das Negative zeigen oder zeigen halt, was für ein Arschloch er ist. Aber die Leute feiern das Arschloch immer rum, weil er damit durchkommt. Er kommt ja damit durch und denkt sich so, ja, okay, dann habe ich halt so ein Leben.
Jetzt rate Wunschdenken, mal,
Wunschdenken, besser gesagt.
Ja. Jetzt rate mal, wie er uns Penny Stocks erklärt hat. Mit was für ein Videoclip. Genau.
Ja, ich finde den Film auch super. Mir macht er Spaß. Ich finde alles gut daran. Aber das ist halt so der Fluch des Films.
Ich glaube, das hattest du auch schon mal bei einer Filmverlassfolge erwähnt, deswegen ist das jetzt auch kein komplett neuer Take. Und das, ich fühle das auch auf jeden Fall, was du meinst. Ich um hier mal wieder ein bisschen, wir müssen auch mal ein bisschen auf die Uhr gucken, wir sind schon ziemlich lange drin für relativ wenig Plätze, die wir abgehandelt haben. Auf Platz 20 der Leserliste ist Arrival, haben wir vor ein paar Plätzen drüber gesprochen. Platz 19 haben wir auch schon mal ein paar, schon mal drüber gesprochen, in anderen Filmverlassfolgen. Auf Platz 19 ist Zodiac von David Fincher. Und ich weiß, dass der immer gut ankommt. Und ich habe es auch schon mal im Filmverlass gesagt. Und das ist auch ein handwerklich gut gemachter Film. Und ich weiß natürlich, dass es natürlich sich nach dem echten Fall richtet. Und deswegen es auch so ausgeht, wie es ausgeht. Aber mir fehlt einfach der Payoff bei diesem Film. Ich mag offene Enden. Ich bin absoluter Fan von offenen Enden, von allem Möglichen, was jetzt nicht unbedingt abgeschlossen ist.
Spoiler aber Alarm.
Es ist ein scheißegal. Der Film ist von 2007, ist 20 Jahre alt.
19.
Ich. Ja. Es fehlt mir hier einfach der fucking Payoff bei diesem Film. Sorry.
Genau, das hat mir schon
besprochen. Ich zieh da ja immer den Vergleich zu Memories of Murder. Ich glaube, den hatten wir auch schon auf der Liste. Und das ist halt bei mir genauso. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich diese beiden Filme immer so gleichstelle.
Das ist der Fluch von diesem Film anscheinend. Aber trotzdem, ich würde ihn jetzt nicht auf Platz 19 wählen, sage ich mal so, aber ansonsten in der Sparte Thriller eine starke 8 von 10 oder eine 9 von 10 von mir aus. Nee, eine starke 8 von 10 bei Thriller.
Ich hätte ihn tatsächlich nur eine 6 gegeben. Ich fand ihn furchtbar durchschnittlich.
Nee.
Ey. Das meinte ich ja, er ist halt wirklich gut gemacht, aber also mich hat es auch nicht ganz so bei der Stange gehalten, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, dass damals die Person, mit dem ich den geguckt habe, die fand ich sogar noch schlechter als ich. Aber ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen filmischer rangegangen als diese Person. Auf Platz 19 hatten wir schon in dem zweiten Teil, also Platz 19 der Leserliste, Entschuldigung, Platz 19 der Leserliste war oder ist Whiplash. Und auf der eigentlichen Liste, oh, das ist wahrscheinlich ein Film, über den wieder ich reden kann. Auf Platz 18 Itu Mama Tambien von Alfonso Cuarón aus dem Jahr 2002. So ein bisschen Roadtrip und vor allen Dingen dann auch so ein bisschen Ménage à Trois zwischen Diego Luna, Gael García Bernal und der Frau, die leider nicht bekannt geworden ist, weil Diego Luna und Gael García Bernal sind ja seit dem Film dann halt auch im amerikanischen Kino sehr viel zu sehen gewesen. Haben es dann so gesehen aus Südamerika nach Nordamerika geschafft durch diesen Film, aber oder aus Mexiko.
Also du unterstellst nicht jetzt beiden, dass wir den Film nicht gesehen haben.
Hast du gesehen?
Ja, gut. Vielleicht habe ich ihn gesehen. Hallo?
Also sorry, ich würde es eher noch Dallas unterstellen, dass er ihn gesehen hat. Aber es, meine Meinung, er ist okay. Es ist ein Film, der ein bisschen Gedächtnis bleibt, weil er einige wirklich coole Szenen hat, auch schöne Szenen hat. Es ist ein bisschen ein Slice-of-Life-Film. Ich weiß, dass viele Menschen gerade so, ich sag mal so, die nicht gerne so ruhige Arzi-Filme gucken, mit Slice-of-Life-Filmen ganz häufig gar nicht so große Berührungspunkte haben. Ich mag sie meistens eigentlich. Und hier ist ja immer noch so ein Roadtrip drin und sowas. Aber er ist okay. Er hat ist bei mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so weit nach vorne einsortiert habe. Vor allem auf Platz 18 von aus 26 Jahren. Also, aber 18 schon. 18 aus 26 Jahren, das ist schon ein harter Tobak. Auf Platz 18 auf der Leserliste ist Moonlight. Punkt. Weil. Platz 17 hatten wir schon auf der Leserliste, kommt jetzt auch auf der eigentlichen Liste. Und weil Alex so schön vorhin geprahlt hat, dass er ihn gesehen hat, darf Alex gern anfangen, über Brokeback Mountain zu reden.
Ich habe ihn gesehen. Als er rauskam. Vor, wann kam der raus?
20 Jahren.
20 Jahren habe ich den Film gesehen.
Wow.
Ja, ich glaube, er war für die Zeit was Besonderes. Ohne homosexuelle Cowboy-Beziehung, da gab es noch nicht so viele Filme, glaube ich, von. Also da, wo sie nicht nur angedeutet wurde, wie in jedem
Spaghetti-Western.
Ja. Aber ich glaube, der war wichtig sogar. Also ich fand den für die Zeit wichtig. Weil ich habe auch so ein bisschen das Feedback so damals gehabt von vielen Leuten, die diesen Film geguckt haben. Und viele Leute, die gesagt haben, ah, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Und dachte mir, oh, du bist also hier der Spast im Raum. Und dafür war der echt gut und hat echt gut Resonanz erzeugt. Filmisch, muss ich sagen, war der jetzt auch wieder nichts Besonderes. Wenn du den heute
zeigst. Der hat tolle Landschaftsaufnahmen. Also, das ist der hat richtig tolle Landschaftsaufnahmen.
Ja, aber die Hauptprämisse war halt auf diese Empörung gelegt.
Natürlich, weißt aber du, der hat auch ein. Aber ich finde halt, der hat auch noch andere Sachen. Das Finale, das fand ich immer, das ist ein richtiger Magenrumschlag. Also, der haut dir so in den Magen rein, das Ende. Also, der hat schon seine Momente. Das ist immer noch eine Schande, dass L.A. Crash damals Oscar als bester Film geworden ist und nicht der hier, weil sie sich das damals wahrscheinlich einfach noch nicht getraut haben.
Also ich glaube nicht, dass der heutzutage so viel Resonanz erzielen würde, wie er damals.
Das stimmt, das stimmt. Heute wäre es einfach ein weiterer Woker-Film, wie es eine gewisse Bubble wahrscheinlich ausdrücken würde.
Ja, genau.
Damals war er schon natürlich, das hat er deswegen schon ein bisschen mehr Bass bekommen, aber es war auch einfach ein verdammt gut gemachter Film, meiner Meinung nach. Er sah gut aus, er hatte, wie gesagt, diesen Gut-Punch am Ende, der dir so reingehauen hat, fand ich. Und er war ja auch wirklich bis in die Nebenrollen, war der krass besetzt. Du hattest dann noch irgendwie Anne Hathaway und Michelle Williams und sonst noch wen, der da irgendwo noch durchs Bild gelaufen ist. Also ich fand den echt damals schon richtig gut und ich glaube, damals habe ich ihn noch gar nicht so zu schätzen gewusst, wie ich ihn heute zu schätzen wüsste, wenn ich ihn heute sehen würde. Auch wenn du natürlich recht hast, dass er einfach so von der Thematik her heute nicht mehr den Aufschlag machen würde, wie er ihn vor 20 Jahren gemacht hat. Mhm. Dann würde ich einfach weitermachen, wenn jetzt keine weitere Stimme kommt. Auf Platz 17 der Leserliste ist Get Out. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Ja, und jetzt, wir hatten Ang Lee auf 17 mit Brokeback Mountain. Wir haben Ang Lee auch wieder auf 16 mit Tiger and Dragon. Und ich weiß, dass Dennis auf jeden Fall kein Freund von Wuxia-Filmen ist. Für die es nicht wissen, Wuxia-Filme sind diese Filme aus dem asiatischen Raum, wo die Menschen gerne über Bäume fliegen oder übers Wasser fliegen oder es mit der Schwerkraft nicht so genau nehmen.
Ich bin Realist, was soll ich tun?
Das Ding ist, ich mag Wuxia-Filme. Ich bin nicht der Riesenfan von Tiger and Dragon.
Ja, meine ganz kurz, ich eine Frage. Ist Tiger and Dragon der Film, wo er im Kaiserpalast sitzt und
nein,
jedes Mal
ist das, ist Hero.
Das ist Hero.
Das ist Hero. Das ist Hero.
Ja.
Und Hero liebe ich. Ja, Hero ich hat einen Softspot bei mir, den liebe ich.
Hero ist auch tausendmal besser als Tiger and Dragon.
Ich glaube, Tiger and Dragon und Hero sind halt so ein bisschen anderer Ansatz. Während Hero halt wirklich so ein bisschen das Märchen ist. Ich weiß nicht, was Tiger and Dragon ist. Das ist halt, er erzählt halt irgendwie seine Geschichte. Er hat ein bisschen diesen Style, aber er ist irgendwie dann doch wiederum kein Märchen. Der ist irgendwie so anders erzählt, fand ich. Und ich weiß, dass der mich damals einfach nicht so gecatcht hat. Obwohl der natürlich da auch hier krass Oscars abgeräumt und sowas. Ja, ich weiß nicht. Also ich mag Ang Lee, habe ich gerade bei Brokeback Mountain eruiert. Ich mag ja generell diesen Art Film. Ich mag auch Chow Yun-Fat und Michelle Yeoh ja eh für mich Heldin. Aber mit Tiger and Dragon so richtig, richtig, dass ich den als super gut abstempeln würde, so warm bin ich mit dem nie geworden.
Muss ich auch sagen. Also ich finde ihn weitaus besser als hier wie House of Flying Daggers oder sowas. Kennst du den?
Ja, klar.
Finde ich den weitaus besser, aber Hero ist geiler.
Ja, ich bin einfach auch so ein Riesenfan von Hero. Ich kann es auch gar nicht so anders in Worte fassen.
Mit seinen Geschichten und dann immer näher an den Kaiser ran und.
Ist schon cool.
Das habe ich bei Hero einfach nicht gerafft damals. Du erzählst immer dieselbe Story und kommst immer näher. Was für ein dummer Kaiser ist das, oder? Ich bin raus aus dem Film.
Auf Platz 16, und es ist eine Schande, dass der nicht auf der Hauptliste auftaucht, aber auf Platz 16 der Leserliste ist La La Land. Platz 15, und wir überlassen mal das erste Wort an Dennis. Es geht um Cidade de Deus, City of God.
Ja, City of God hat ja bei einer Podcast-Folge ziemlich abgeräumt bei uns. City of God, brasilianischer Film mit teilweise, ich glaube, echten Straßenjungs gedreht. Ich glaube, da war nicht jeder Junge wirklich ein professioneller Schauspieler. Und der Film, ja, in der ersten Spur denkt man, okay, ist ein Gangsterfilm. Ist er natürlich nicht, es ist nämlich ein Drama. Und was ich wahnsinnig schön finde an diesem Film ist, dass er es schafft, ganz, ganz viele Geschichten einzelner Leute in diesen 90 oder 120 oder 110 Minuten, wie lange der auch immer dauert, jedenfalls nicht so lang, glaube ich, hineinbringt. Jeder, der da ist, bekommt seine eigene kleine Story. Ich finde sie gut erzählt, ausgiebig und vor allen Dingen liebevoll. Der Film hat ganz viel Herz, sehr viel, ja, dieses Raue wird noch gezeigt, das fühlt sich auch nochmal richtig echt an, sage ich mal. Ich muss ihn wieder gucken. Wirklich einer meiner Lieblingsfilme und eine Schande zu mir, dass ich den so lange nicht gesehen habe. Das kann ich dazu sagen. Und er dauert 120 Minuten, 128 Minuten. Zu der Story, ja, nee, Story habe ich keine Lust zu erzählen.
Wollte ich gerade sagen, wir haben ja jetzt hier selten die Story wirklich zusammengefasst.
Aber das wollte ich nur mal anmerken, diese ganzen einzelnen Geschichten der Leute dort. Und wie ineinander verwabt sind. Und aber nicht wie in so einem 0815 oder billigen Episodenfilm. Das nicht. So kommt da nicht drüber.
Wollte ich gerade sagen, wir haben vor allen Dingen in unserer, ich weiß nicht genau, ob es das drauf geschafft hat damals, in die eine Folge, die wir ausgespielt haben, zu unserem Bracket-Ding. Aber da haben wir uns alle schon sehr, sehr positiv über City of God geäußert. Und ich kann da größtenteils auch Dennis zustimmen. Das ist einfach ein Film. Ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber damals war es vor allen Dingen, auch wenn es vielleicht von der Thematik her komisch klingt, das so zu sagen, es war ein bisschen Wohlfühlfilm von mir. Ich habe den einfach super gerne geguckt. Auf Platz 15 auf der Leserliste ist The Lord of the Rings, Return of the King. Also der dritte Ringe-Film. So, wir machen weiter. Wir reden über die Hauptliste. Wir reden ja nur über die Hauptliste.
Der kommt auf 1.
Platz 14 der, ja, der Liste. Haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Ich glaube, auch erst ein paar Folgen her, da hatte ich nämlich drüber geredet, als es mich auch um die besten Openings ging, ist Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Und ich sag's, hab schon ein paar Mal erwähnt, gehört zu meinen absolut liebsten Tarantinos. Mm. Ich guck den einfach wieder, immer wieder sau gerne. Einfach aus unterschiedlichen Gründen. Den kann ich mir einfach geben. Der geht immer gut runter. Und vielleicht bin ich auch ganz froh darüber, dass es da nicht so komisch ist. Manchmal bin ich mit Tarantinos Gelaber so abseits des Hauptplots nicht so zufrieden. Das gibt's hier weniger als eine anderen Tarantinos, meiner Meinung nach. Ich mag den einfach.
Einziges Manko, Til Schweiger spielt mit.
Ja. Aber er hat ja auch. Aber er ist. Ich bin jetzt ehrlich, er ist für mich kein Problem in diesem Film, weil er halt aber auch nicht redet. Er redet ja kaum, er ist ja einfach nur da, deswegen stört er mich.
Ja, aber ich glaube, Til Schweiger ist immer so die Standardbedingung für eine deutsche Filmförderung, oder?
Mittlerweile nicht mehr, aber damals war das sicherlich so, ja.
Aber dafür August Diehl, der ist einer der besten deutschen Schauspieler aktuell, finde ich. Wahnsinnig gute Filme oder Serien spielt er mit.
Platz 14, nochmal Herr der Ringe. Diesmal ist es Die Gefährten. Also bei der Leserliste. Ich muss das immer zusagen, jetzt welche Liste ist mal die
Leserliste. Platz 1 und 2 auf unserer Liste.
Nein, wir hatten den schon besprochen, Dennis und ich, nämlich im Part 1, er war auf Platz 87 der Hauptliste.
Auf 87?
So weit vorne, Skandal.
So, wir hatten schon Alfonso Cuarón mit Itu Mama Tambien und dann hat er sich auch mal in die englische Sprache vorgewagt und hat den Film Children of Man gemacht. Und hier bin ich wieder bei meinem typischen Stand, wie ich es hier bei 70% der Filme bin. Aber deswegen überlasse ich es erstmal euch, was über Children of Man zu sagen.
Ich bin verwirrt, dass er so weit oben ist.
Ich überhaupt nicht. Der kommt bei allen möglichen besten
Listen. Ja, immer super, stimmt. Super, das ist mir letztens auch wieder aufgefallen. Ich verstehe es nicht. Also klar, es ist irgendwie ein cooles Setting da, Das ist doch der Film, wo die Leute, wo die Frau nicht mehr schwanger wäre, ne?
Ja,
richtig. Der in England spielt. Gut, alles klar. Er ist schon ganz cool, aber warum feiern die Leute den so sehr ab? Also es würde mich nicht wundern, wenn das eher so ein Nischenfilm ist, den wir uns untereinander irgendwie einen Tipp geben, von wegen, guck mal den Film. Aber dass der auf der Liste und auf der anderen Liste immer wieder aufploppt, denke ich mir so, übersehe ich irgendwas?
Alex, sag dir jetzt, was du übersiehst.
Nö.
Achso, ich dachte, das sahst du mir gerade so aus, sorry.
Ich muss sagen, auch mich überrascht es auch manchmal, dass der immer so weit oben ist. Ich fand den echt gut.
Also,
ja, aber es sind selten Filme, die ich gut finde, so weit oben in irgendeiner Liste. Das ist ja halt so mein Problem, ne?
Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Vielleicht habt ihr ihn noch besser in Erinnerung. Ich habe ihn in Erinnerung. Ja, eine despotische Welt, Zukunft, alles liegt in Trümmern.
Na, noch. Depressiv, nicht despotisch, depressiv.
Ich wollte gerade sagen, Dystopie ist es ist ja irgendwo schon eine Dystopie, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie so, es hat jetzt keine große schreckliche Führung oder sowas, ne? Die Welt geht dann einfach irgendwie nicht, zugrunde, weil alle so.
Da sind noch vor die Polizeimaßnahmen und sonst
ja,
was und die Leute sind
nicht
in den Bussen
so
gefangen.
Nee, das ist mehr so depressiv, auch mit den Selbstmordkits, die sie verteilen und sowas. Und die haben so ein bisschen hoffnungslos und Party, aber irgendwie versuchen so Ordnung am Leben zu halten. Die sind nicht so aufrührerisch, die sind eher, ich gehe heute nicht zur Arbeit. So sind die drauf.
Nee, das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Für mich ist das eher so richtiger, so eine Art Terrorstaat oder sowas.
Es gibt schon Auseinandersetzungen, die werden auch gezeigt, wo sie die da irgendwie durchbringen müssen, aber das ist jetzt nicht so, dass das Mad Max ist.
Mad Max war cool.
Und das ist es ja gerade, okay. Die sind sehr depressiv.
Ja, ich glaube, das ist, gut, lassen wir das, das ist jetzt hier persönliches Empfinden. Und dann, zurück zum Film, zu der Story, dann ist eine Frau schwanger, oh lala. Und dann rennen die halt von A nach B. Die müssen von A nach B kommen.
Ja.
So habe ich das in Erinnerung. Also, Austausch.
Das ist nicht falsch.
Filme.
Das ist richtig.
Und was ist daran jetzt so wahnsinnig mega gut?
Also wie gesagt, ich finde ihn ja auch nicht so gut, wie er gerne gemacht wird, aber der hat schon technisch, hat er halt seine, klar, alle kommen mit diesem einen One-Shot da im Auto, weil der technisch so gut gemacht ist mit der Kamera und allem, das stimmt auch, aber der hat natürlich auch andere, ich finde halt das Color-Grading bei dem Film wirklich richtig geil.
Grau.
Generell diese Szenen auch am Anfang, ja, es ist blau, aber es sieht einfach gut aus und es passt in diesem Film.
So blau-grau, aber machen wir was zu Ende und dann.
Aber ich finde ihn halt, wie gesagt, ich finde ihn technisch gut gemacht, ich finde ihn auch storytechnisch vielleicht jetzt nicht ganz so überragend tatsächlich. Ich finde den gut, ich mag den, aber ich habe es ja schon in meiner Einleitung gesagt, es gilt halt bei mir viel fast alle Filme so. Mag ich sie so gerne für eine Top 100 aus dem Jahrhundert? Weiß ich nicht.
Jetzt dieser Einwand von A nach B. Star Wars ist von A nach B. Soldat James Ryan ist von A nach B. Also die meisten Filme, die gut sind, sind von A nach B. Diesen Einwand habe ich nicht ganz verstanden.
Naja, nein. Wieso denn einmal? Als ob da irgendwas
also
Besonderes
von A nach B, ja.
Ja, als ob das irgendwas, dieser Film irgendwas Besonderes macht, dass der immer wieder so oft erwähnt wird, von wegen, der ist ja so genial. Und ich sage ja auch von wegen, es passiert doch immer wie in jedem anderen Film.
Nee, das ist ja halt das Besondere.
Ich sage ja nicht, dass es ein K.O.-Kriterium ist. Ich sage ja nur, wo ist das Besondere?
Das Besondere ist ja dieser Weg von A nach B. Ist genauso wie bei Star Wars. Das ist das Grundkonstrukt. Das ist bei allen Filmen dasselbe. Von A nach B. Herr der Ringe, Star Wars oder James Ryan. Es ist diese Welt, die sie dir zeigen. Und diese Welt bei Children of Man, die sie dir gezeigt haben, dieses depressive Weltuntergangsszenario, das gibt's nicht so oft.
Ja, das Depressive klinge ich mal wieder aus. Nein, ist für mich kein Argument, Alex. Weil es gibt ganz viele Filme.
Das war das, was ich so als, also ich kann nur sagen, was ich als Besonderes empfand, war dieses, die gehen von A nach B, klar, aber die gehen durch eine Welt, die kommen durch diese Sachen und man sieht an jeder Ecke so, wie verschiedene Bevölkerungsgruppen mit diesen, ja, die Welt geht unter, aber die geht halt leise gerade unter und es zieht sich, die geht nicht mit einem Knall, mit irgendeinem Ding unter, sondern es werden halt keine neuen Menschen mehr geboren. Und Leute, zum Beispiel diese Selbstmordkits, die an die Rentner verpasst werden, ne, die sich einfach selbst umbringen können. Diese minimalen Aufstände, dieser jüngste Mensch auf der Welt, der erschossen wird,
wo das in den Nachrichten kommt und sowas.
Ja, damit geht ja eigentlich alles so los.
Genau. Und das ist halt, das ist schon, finde ich, was Besonderes, weil bei den meisten Filmen, die so ein Weltuntergangsszenario haben, geht's knall auf Fall. Da kommt irgendwas und übermorgen ist vorbei. Und da ist es halt so, das ist im 40, 50, 80 irgendwann vorbei und irgendwer wird der letzte Mensch auf der Welt sein. Und das ist halt das Interessante. Für mich gewesen.
Ja, okay, das, ja.
Ja, ist es für jeden anders, aber das war so meine Faszination. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung, warum der so hoch ist, weil ich kenne das aus keinen anderen Katastrophen-Endzeitfilm, wo das sich wirklich über so viele Jahrzehnte zieht.
Auf Platz 13 der Leserliste ist Everything Everywhere All at Once, haben Dennis und ich schon im ersten Part drüber gesprochen. Und jetzt eine kurze Frage, Jungs. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wollen wir hier vor der Top 12 nochmal einen Cut machen?
Ja, bitte.
Für einen neuen Teil.
Ja.
Bin ich nämlich auch fast dafür, weil da können wir uns auch über die Top 12 auch nochmal ein bisschen ausgiebiger unterhalten.
Ja, das machen wir so.
Man muss halt sagen, Dennis und ich haben bei den ersten beiden Parts für immer 33 Filme ein bisschen weniger Zeit gebraucht. Das liegt natürlich einerseits daran, dass wir nur zwei zu zweit waren, aber auch natürlich deswegen, dass wir vielleicht da die Filme noch nicht ganz so besprochen haben, also nicht ganz so tiefgehend. Und ich denke auch, dass wir gerne hier nochmal einen Cut machen, dann ist es wahrscheinlich der erste vierte, schon gar nicht. Unser Star Wars-Teiler war natürlich ein Neunteiler. Aber dann ist es noch unsere erste Listenfolge, die wir auf vier Parts aufteilen. Habe ich jetzt einfach mal ganz, aber haben wir jetzt mal einfach ganz on the fly entschieden. Und ich find's auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Als nächstes hört ihr dann wahrscheinlich irgendwie ein anderes Thema, wenn wir dann in ein, zwei Folgen zu diesem Thema hier zurückkehren, um die Top 12 zu machen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen abrupt ist, aber ich denke auch irgendwie, das wäre jetzt irgendwie die beste Variante, vor Platz 12 einen Cut zu machen. Und deswegen sag ich, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich mag's, mit euch beiden zu reden. Ich mag's auch, wenn wir teilweise unterschiedlicher Meinung sind, dann gibt's wenigstens was zu reden, so wie gerade bei Children of Man. Und ich verabschiede mich, mach's gut und ich übergebe an einen von euch.
Ich verabschiede mich auch von euch und von euch da draußen mit meinem neuen Mikrofon aus dem Murphy's Egg. Gutes Nächtle, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter.
Von mir auch auf Wiedersehen und freut euch auf das nächste Mal, wenn es heißt Platz 1, 2, 3, Herr der Ringe.
Wir haben schon über Hedderie geredet auf der Liste, also kann es nicht mehr zu drin.
Es gibt doch die Hobbit-Teile! Egal. Auf das Wiedersehen. Hast du selbst
gemerkt, ne, Alex?
Die sind nicht gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.